Bevor ich zu dem Thema komme, Jona, zweiter Teil, möchte ich nochmal meine Bitte von heute Vormittag wiederholen. Ich habe da kostenlos Prospekte hingelegt. Wenn Sie so freundlich sind, ein paar mitnehmen für zu Hause zum Weitergeben, dann wäre das schön. Denn die Werbung des Verlages lässt im Moment noch zu wünschen übrig. Aber Besserung ist ja noch möglich, wollen wir die Hoffnung nicht verlieren. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, solche Prospekte, die habe ich selber machen lassen, der Verlag hatte da wohl kein Geld dafür übrig, da können Sie vielleicht eine Handvoll mitnehmen, wenn Sie zu Hause in Kreisen, in die Sie kommen, das weitergeben, bin ich Ihnen dankbar. Ich will aber niemand drängen oder nötigen, ganz freie Entscheidung. Jona, der Prophet Jona ist einer dieser 12 sogenannten kleinen Propheten. Er unterscheidet sich von anderen Propheten dadurch, dass er nicht ein Wortprophet ist, sondern ein Tatprophet, ein darstellender Prophet. Das, was er erlebt, ist Prophetie. Das, was er erlebt, ist Hinweis auf Jesus Christus und auch auf Israel. Hat aber auch mit uns zu tun, stellt auch an uns ganz ernste Fragen. Darf ich mal fragen, wer von den Anwesenden heute früh nicht hier war? Sind doch einige, danke. Ich wiederhole noch einmal die Punkte von heute Vormittag und füge dann noch hinzu die Punkte 5, 6 und 7. Erstens, der Jona-Bericht zeigt einen ungehorsamen Frommen. Gibt's das auch, dass Fromme ungehorsam sind und dann so radikal? Wir haben ja am Anfang des Jona-Buches gelesen, wollen es nochmal aufschlagen. Und das Wort Jahwes geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mach dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis, gemeint ist wohl Tarsessus im südwestlichen Spanien, das ist ein bisschen weg von Ninive, ganz andere Himmelsrichtung. Jona machte sich auf, um nach Tarsis in Spanien zu fliehen, weg vom Angesicht Jahwes des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, Joppe oder Jaffa heute, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Ich sagte heute früh, so ungehorsam sind wir ja nicht, da sind wir schon etwas besser, dass wir nun radikal das genaue Gegenteil machen, wenn uns Gott einen Auftrag gibt. Ein Schuhmacher, fahr nach Langsteinbach. Nein, ich habe keine Lust, ich fahre nach Dresden, guck mir Dresden an. In die entgegengesetzte Richtung fahre ich. Nein, so sind wir nicht. Aber ich habe gesagt, es gibt zum Beispiel auf dem Frankfurter Hauptbahnhof Züge, die fahren heraus aus dem Hauptbahnhof parallel. Haben die gleiche Richtung, so scheint es jedenfalls. Aber nach einiger Zeit kommt eine kleine Abweichung nach rechts und der andere ein bisschen nach links. Und auf einmal eine Kurve da und dann ist man auch in völlig entgegengesetzter Richtung. Ungehorsame Fromme. Ich habe darauf hingewiesen, dass das einen politischen Hintergrund hatte. Es war also nicht so, dass der Jona einfach sagt, ich habe keine Lust, so war das nicht. Immerhin war Ninive die Hauptstadt des großen assyrischen Reiches und das bedrohte Israel. Schon unter Ahab 853 und Jehu 841 bedrohte das assyrische Weltreich Israel. Und es würde ja tatsächlich dann auch später 721 Israel wegführen, die Nordstämme in die Gefangenschaft. Also das war ein gefährlicher Feind. Nun soll doch der Jona dorthin gehen und gegen Ninive predigen, gegen Gericht ankündigen. Aber der Jona, der wittert etwas in seinem Herzen und das sagt er nachher ja auch ganz deutlich. Das habe ich mir ja gleich gedacht, dass du ein barmherziger Gott bist, dass hinter diesem Auftrag deine Barmherzigkeit ist. Kapitel 4, Vers 2. War das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Jetzt zeigt er den Grund. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Also wenn ich gegen Ninive predigen soll, dann hast du wohl im Sinn, dass die Buße tun und dass dein Gericht nicht über Ninive kommt, dass die Hauptstadt der Feinde nicht fällt, das sei ferne. Ich werde gerade noch Handlanger der Assyrer werden wollen. Oh nein! Und deshalb dieser radikale Ungehorsam. Zweiter Punkt, das Jona-Bericht zeigt Gottes allmächtige Geschichtslenkung. Das hatten wir betrachtet in Kapitel 1, 4 bis 12. Der Jona hätte ja gut getan, vor seiner Flucht sich erst einmal in einen Psalm zu vertiefen. Der hätte ja mal lesen sollen, Psalm 139, die Verse 7 bis 12. Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Kann ich denn dich loswerden? Kann ich denn von dir wegfliehen? Wohin denn? Nord, Süd, Ost, West führe ich im Himmel, da bist du auch. Und im Totenreich, da hast du auch jederzeit Zugriff. Ich kann dir nicht entkommen. Ich kann dir nicht entkommen. Das hätte er sich ja sagen lassen können von Psalm 139 und hätte sich das Fährgeld sparen können und den gewaltigen Umweg seines Lebens. Der zweite Punkt war, der Jona-Bericht zeigt Gottes allmächtige Geschichtslenkung. Alles geht nach seiner Bestimmung und nach seiner Bestellung. 1 Vers 4, da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer. Und 2 Vers 1, und Yahweh, der Herr, der ewig Seiende, bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Der war in dem Moment an der Stelle. Und dann 2 Vers 11, und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona aus auf das trockene Land aus. Auch Kapitel 4, 6, 7, 8, es geht alles nach Bestellung und Bestimmung. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Ja, schon vorher, Vers 6, Gott bestellte einen Rizinus, eine schnell wachsende Staude, die ihm Schatten spendete. Aber dann bestellte er auch einen Wurm und der Rizinus verdorrt. Und Gott bestellt auch noch einen sengenden Ostwind. Alles hat er im Griff. Weg hat er aller Wegen. Der Jona wird bekanntlich ins Meer geworfen. Ich habe etwas vorgelesen aus einem Buch von Dr. Paul Müller, der hier seinerzeit im Rollstuhl auch das Wort Gottes verkündigt hat, der jahrzehntelang im Rollstuhl verbrachte, ein gesegneter Zeuge, Naturwissenschaftler, Studienrat, hat wertvolle Bücher geschrieben, 2 gibt es noch im Paulus Verlag, 3 glaube ich sogar, ja. Dr. Paul Müller. Und da hat er gezeigt, dass es auch ähnliche Berichte aus der Gegenwart, aus der neueren Zeit gibt von solchen, die von solch einem Riesenwal verschluckt waren und eine Zeit lang dort zubrachten in seinem Bauch und ungefähr wahnsinnig wurden, aber doch mit dem Leben davonkamen schließlich. Viertens, ich habe gesagt, das Gebet in Kapitel 2, 3 bis 10 ist eigentlich das noch größere Wunder. Wunderbar sind ja die Dinge, dass alles so nach Bestimmung und Bestellung geht. Wunderbar ist das, was er da erlebt, auf dem Schiff, im Meer, im Maul. Aber dass er da noch glauben kann, dass er da noch hoffen kann. Vierter Punkt, mitten im Gericht erwacht Jonas Glaube und Hoffnung. Das ist für mich das größere Wunder, dass er da zwischen tiefen Bewusstlosigkeiten erwachend in diesem Sinne beten kann. Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Yahweh und er antwortete mir, aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Er fühlt sich wie im Totenreich. Vielleicht war er auch tot und der Herr hat ihn wieder auferweckt, aber das ist nur eine Vermutung. Du hörtest meine Stimme, du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Mitten in dieser Lage, im Fischbauch, ich habe eine ähnliche Situation heute vorgelesen, heute Vormittag, und habe gesagt, das ist nur was für Leute, die keine sehr ängstliche Fantasie haben, wie sich der eine in einem heißen, scharfen Brei im Bauch eines solchen Tieres wiederfand und glatte, elastische Wände hinaufklettern wollte, aber er fiel wieder zurück in den Brei, wo manche Gegenstände auf seine Bewegungen reagierten und er merkte, ich bin im Bauch des Tieres. Du führtest mein Leben, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Jahwe, mein Gott. Mein Gebet kam zu dir, das Gebet kam zu ihm durch sein Unterseeboot und durch das Meer hindurch zu Gott. Ja, bei dem Herrn ist Rettung, bei Jahwe ist Rettung. Er darf glauben, er darf hoffen, nie ist alles aus. Fünftens, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Punkt 5 lautet, der Jona-Bericht als Abbild auf Christus und Israel. Da wollen wir auf ein Wort Jesu hören. Der Herr Jesus nimmt das ja als Beispiel. Ähnlich wird es mir gehen. Matthäus 12, 39 bis 40. Aber er kommt nicht in einen Fischbauch, sondern er ist wirklich im Totenreich. Zwischen Kreuzestod und Auferstehung. Matthäus 12, 39 bis 40. Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen, sagen einige der Schriftgelehrten und Pharisäer. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Da wollen wir jetzt nicht an zu rechnen fangen, in der Weise, wie wir in Mitteleuropa ein Tag, eine Nacht, ein Tag, eine Nacht, ein Tag, eine Nacht, sondern wollen uns sagen lassen von Dr. Paul Müller, dass Tag und Nacht eine hebräische Redewendung ist, die einen vollen Tag meint. Dr. Paul Müller hat geschrieben, ich glaube, er hat recht, 3 Tage und 3 Nächte müssen nach hebräischem Sprachgebrauch nicht 72 Stunden sein, da jeder angebrochene Zeitraum, genannt Tag und Nacht, als Ganzes gezählt wird, muss zwar der mittlere der 3 Zeiträume 24 Stunden betragen, dagegen kann der erste und der dritte nur angebrochen gewesen sein. Demnach handelte es sich möglicherweise um nur wenig mehr als 24 Stunden. Bei Christus dauerte die Zeit von Karfreitag 15 Uhr bis Ostersonntag 6 Uhr auch nicht 72, sondern 39 Stunden. Der Herr Jesus bezieht sich also auf Jona. Jona ist eines der Vorbilder, Abschattungen auf Jesus Christus hin. Wir haben ja im Alten Testament mehrere solcher Vorbilder. Der Josef ist ein ausgesprochenes Christusvorbild oder Abschattung, Schattenriss, Typologie nennt man das. Der David, der Salomo und eben hier der Jona. Wobei natürlich eines klar ist, sie sind nicht Abbilder auf Jesus in ihrer Sünde. Aber in gewissen Zügen, in gewissen Erlebnissen stellen sie ihn dar. Natürlich nicht in der Sünde, das ist sonnenklar. Auch Psalm 18, 5 bis 8 redet davon, wie der Herr Jesus da in der Tiefe ist und der Herr sich seiner erbarmt. Psalm 18 weist wie Psalm 16 auf die Auferstehung Jesu hin. Psalm 18, 5 bis 8 möchte ich lesen. Es umfingen mich Bande des Todes. Nach der griechischen Übersetzung, die man Septuaginta nennt, Todeswehen, Odines Tanatu. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich, Fesseln des Scheols oder Wehen, Odines Hadu. Wehen des Hades, des Scheol, des Totenreichs umgaben mich, ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zu Jahwe und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei, vor ihm drang an seine Ohren, da wankte und bebte die Erde und Grundfesten der Berge erzitterten. Wir erinnern uns, dass die Auferstehung Jesu auch mit Erdbeben verbunden war nach den Berichten der Evangelien. Da wankte und bebte die Erde, die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war entbrannt. Vers 17 und 18, 16 und 17 noch. Da wurden sichtbar die Betten der Wasser und die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt vor deinem Schelten, Yahweh, vor dem Schnauben des Hauchs deiner Nase. Er griff aus der Höhe, erfasste mich, zog mich heraus aus großen Wassern. Ähnliches darf der Jona erleben, als auf göttlichen Befehl der Fisch ihn ausspeit auf trockenes Land. Also Jona stellt etwas dar, was Jesus erlebt, der am dritten Tage auferstanden ist, nicht am vierten Tag, am dritten Tag. Also hat Dr. Müller schon recht mit seiner Rechnung, denke ich. Er ist aber auch ein Abbild für Israel. Ich habe da schon etwas vorgelesen von Shalom Ben-Kurin, der in Parallele setzt, was Jona erlebt und was Israel nach Gottes Willen sein soll oder werden soll. Das erste Kapitel Jona gibt in unüberbietbarer Knappheit den Typus jüdischen Geschichtsschicksals, wie er sich immer wiederholt. Jona, der Jude, steht unter dem Auftrag seines Gottes, wieder die Bosheit der Welt als Zeuge aufzutreten. Denn Jona Israel steht im unkündbaren Bunde mit Gott und ist als Gottes Bundeskontrahent auf diesen Bund verpflichtet und von den Vätern her über den Sinai auf Weltzeit Gottes Mitverschworener, ob er nun will oder nicht. Er will nicht. Und es ist menschlich gesehen nur zu verständlich, dass er dies nicht will, denn es ist ein hartes und undankbares Amt, als Gottes Zeuge und Dolmetsch mitten in die Welt hineingestellt zu sein, die zwar um Gottes Wort in einem intellektuellen Sinne weiß, es aber in einem existenziellen Sinn je und je verdrängt. Ein Hinweis auf Israel. Es soll Gottes Zeuge und Missionar in der Völkerwelt sein. Das finden Sie immer wieder im Propheten Jesaja. Jesaja hat mehrere solcher Stellen. Es soll ja sich erfüllen, die wunderbare klassische Stelle, Jesaja 2, 2 bis 4. Jesaja 2, 2 bis 4, um nur die einmal vorzulesen, dass wir eine Anschauung bekommen, was Israel sein soll und was Jerusalem für eine Bestimmung hat für die Zukunft. Das irdische Jerusalem ist hier gemeint. Jesaja 2, 2 bis 4, was sich bei Micha 4, also in den kleinen Propheten, auch noch einmal ähnlich findet. Micha 4, 1 bis 5. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jahwes feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Da gibt es ja eine Menge zu tun und zu klären, weil ja, wie wir wissen, längst nicht alle Grenzlinien zwischen Völkern und Völkerschaften von allen Seiten anerkannt sind, sondern es dauernd Streitereien gibt. Wo soll die Grenze verlaufen? Was gehört uns? Was gehört dir? Nein, das gehört mir. Das wird der Christus dann alles zurechtrichten. Er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann, nicht heute schon leider, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Schlechte Zeiten für die Rüstungslobby. Also das ist Israels Aufgabe und dergleichen Stellen finden wir bei Jesaja noch weitere. Dr. Kahn hat nach dem letzten Krieg in großer Liebe in Deutschland das Wort verkündigt, Judenchrist Dr. Kahn von Zürich, ein Freund von Arthur Muhl. Und ich erinnere mich noch an seine große Freudigkeit, mit der er das Wort sagte. Und er hat mal darauf hingewiesen, wenn der Jona da im Fischbauch war, das war furchtbar für den Jona. Aber für den Fisch war es auch nicht ganz angenehm, diesen unverdaulichen Brocken da in sich zu spüren. Und der Fisch war wohl auch froh, wo er den wieder raus hatte. Ja, was will Dr. Kahn, was wollte er damit sagen? Auch Für die Völker ist es nicht immer angenehm, wenn sie Juden in großer Zahl in ihrer Mitte hatten. Das gab auch manchmal Ärger. Und wenn der Hitler weiter nichts gemacht hätte, als zu sagen, also prozentual haben wir ein bisschen zu viel jüdische Rechtsanwälte, Zeitschriftenherausgeber, Redakteure, Ärzte, ich möchte den Prozentsatz ein klein bisschen zurückführen. Na ja, dafür hätte man vielleicht Verständnis aufbringen können, aber bei ihm war ja etwas anders, ein satanischer Hass. Ich habe ja schon viele Reden gehört und man hört ja viele Reden von Politikern auch, die im Fernsehen auftreten oder im Radio zu hören sind oder wo auch immer, aber ich habe niemals in meinem Leben irgendeine Stimme gehört, die auch nur in entferntesten diesen Hass ausstrahlen konnte, wie Hitler ihn von sich gab. Das war ein satanischer Hass. Wenn es mich jemand fragen würde, kannst du mir denn die Existenz des Teufels beweisen, würde ich sagen, Hitler und seinen Rede, sein Hass. Der Postkartenmaler von Linz und Wien und München. Und dann kommt in den Mann ein so unsagbarer Hass hinein. Das kann nur vom Satan sein und das vermisse ich leider in den Hitlerbiografien von Joachim Fest oder auch von dem Engländer Kershaw, wo ich immer wieder mal drin lese, weil ich es heute noch nicht fassen kann, wie konnte man auf diesen Millionen Verbrecher hereinfallen. Und die Deutschen haben 40 bis 50 Jahre gebraucht nach dem letzten Krieg, habe ich festgestellt, bis sie den Hitler endlich mal so nannten, wie er es verdiente, ein gemeiner Verbrecher. Staatsmann, Feldherr, der hat sich geirrt, ja, der Führer, bis man endlich ihn titulierte als das, was er wirklich ist, ein wahnsinniger, gemeiner Verbrecher. Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht in einen Hass hineinkomme. Ich habe mir mal eine Strafe ausgedacht für den Hitler. Das war noch einigermaßen glimpflich, aber ich sage das hier nicht öffentlich. Ich will dir ja nicht Märchen erzählen. Gott wird auch ihn durch Gericht zurechtbringen, ihr Lieben. Gott wird alle zurechtbringen. Aber das Gericht, was er erleben möchte, das möchte ich nicht erleben. Satanischer Hass, furchtbarer satanischer Hass. Shalom Ben-Gurion hat auch noch ein paar andere Sachen geschrieben, die ich zitieren möchte. In seinem leider wohl vergriffenen Buch Die Antwort des Jona, das war mal 1966 in Hamburg im evangelischen Verlag von Herbert Reich erschienen, Gestalt Wandel Israels, ein geschichtstheologischer Versuch. Glaube hat er so definiert, Glaube, die Emuna, hebräisch, heißt die bedingungslose, vertrauensvolle Hingabe an den lebendigen Gott, der in seiner unfassbaren Polarität die letzte Wirklichkeit selbst ist, aus der wir leben, an der wir leiden und der wir uns bedingungslos hinzugeben haben. Es gibt natürlich auch Stellen, wo ich diesem Shalom Ben-Gurion gar nicht folge, wenn er nämlich meint, der die Sünde der Welt trägt, und auf dem immer wieder alles aufgehäuft wird, das sei eben das jüdische Volk und nicht Jesus Christus. Er lehnt die Messianität Jesu ab. Er ist nicht der Sohn Gottes. Er ist nicht der Welterlöser. Das sieht man doch, wenn man in die Welt hineinschaut, dass die Welt unerlöst ist. Das scheint ja logisch zu sein. Das scheint ja logisch zu sein. Und doch ist Jesus der Welterlöser. Ich habe das einmal in Gnade und Herrlichkeit in einem Artikel vor Jahren zu beweisen versucht, indem ich hingewiesen habe auf Saul und David. Auch bei David hätte man sagen können, das soll unser Erlöser sein, unserer Retter. Der Saul herrschte munter weiter, obwohl er verstoßen, verworfen war von Gott und David war gesalbt und ersehen zum König. Aber der Saul regierte weiter. Saul ein Bild auf Satan, David ein Bild auf Christus. Aber sehr fein hat Shalom Ben-Gurion Gericht definiert. Gericht ist nicht das letzte Wort biblisch-jüdischer Geschichtstheologie. Es ist ein polares Wort, das ohne seinen Gegenpol, ohne die Gnade nicht gedacht werden kann. Und dann das Wort Zufall. Es kommt ja auch in unserem Jona-Buch so manches vor, was so zufällig, wie wir das nennen, passiert. Zufällig ist der Fisch da, der ihn dann verschlingt. Zufällig speit er ihn nachher wieder aus. Ja, alles ist gerade da, im rechten Moment von Gott bestellt. Zufall ist die satanische Übersetzung des Wortes Fügung. Interessanter Satz. Zufall ist die satanische Übersetzung des Wortes Fügung. Er weist auch auf Folgendes hin, das geht nun auch in die Geschichtstheologie, Geschichte interessiert mich immer sehr, Heilsgeschichte, Weltgeschichte. Zusätzlich zu dem Bunde mit Israel spricht die Bibel vom Bunde mit dem Land. 3. Mose 26, 42. Auch mit dem Land hat Gott einen Bund. Das sieht man auch aus Jesaja 62, Vers 4. Mit Volk und Land, mit Volk und Land. Und dieser Doppelbund schwebte in Gefahr, als die Armee Rommels bei El Alamein stand und das jüdische Palästina bedrohte. Aber da gab es in der Schweiz einen Leonhard Ragaz, der das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit für diese Erde so mutig verkündete. Er schrieb damals, das Hakenkreuzbanner wird nicht über Zion wehen. Und wie Sanherib vor Jerusalem musste Rommel vor den Toren des Landes Israel zurückweichen. Die Vernichtung der Heeresmacht Rommels war der erste Geschichtserweis in dieser Richtung. Ihm sollten weitere folgen. Und dann wurde der Staat schließlich gegründet. Und da denkt er an das Wort aus Hesekiel 16,6. Zwei Jahre später wurde der Staat Israel geboren. Zwei Jahre später als 46 wurde der Staat Israel geboren. Und über seiner Geburt stand das tragische Wort von Anbeginn. Bedamayich Chayi, in deinem Blute sollst du leben. Hesekiel 16,6. Mit atemberaubender Präzision wiederholte sich die Geschichte des Buches Josua. Von sieben Völkern weiß die biblische Überlieferung zu berichten, gegen die Israel sich bei der Landnahme kriegerisch messen musste. Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pherezitter, Heviter, Jebusiter und Girgasiter. 1948 stehen wiederum sieben Völker mit Israel im Krieg. Jordanien, Ägypten, Syrien, Libanon, Irak, Jemen und Saudi-Arabien. Wir wollen aber zu unserem Jona-Buch zurückkehren, obwohl diese Dinge höchst interessant sind. Israel soll Gottes Zeuge und Missionar in der Völkerwelt sein, es verhielt sich aber immer wieder widerspenstig wie Jona und folgte diesem Auftrag Gottes nicht. Es folgte Gericht, es folgte das assyrische und babylonische Exil. Ins Völkermeer geworfen bis zum dritten Tag. Aber es kommt die Zeit, da wird Israel seinen Auftrag erfüllen. Nachdem es durch Gericht, durch schwere Gerichte gegangen ist, die sich in unserer Zeit ja gewaltig zuspitzen. Israel wird noch seinen Auftrag erfüllen. Dazu bedarf es aber des Geistes. Und dieser gleiche Shalom Ben-Gurion hat ja auch gesagt, vor Jahren, die Rückführung und Sammlung Israels im Lande der Väter kann Gottes letztes Wort nicht sein. Was noch fehlt, ist die Ruach. Der Geist muss noch hineinkommen. So wie wir sind, können wir noch nicht die Mission an den Völkern machen. Der Geist muss noch über dies Volk kommen. Ins Völkermeer geworfen bis zum dritten Tag. Und da denke ich an Hosea. Ich weiß nicht, ob das Wort schon vorkam in diesen Tagen. Vielleicht Hosea 6, Vers 2. Ich lese vorher noch den Schluss von Hosea 5. Ich gehe, kehre zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Bei Gott gibt es nichts Sinnloses, Zweckloses, endlose Qual gibt es nicht. In der Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und wenn auch die heutige Bedrängnis Israels nur dazu dient, dann ist schon einmal ein positiver Zweck festzustellen. Und dann beginnt Hosea 6 mit den Worten, die Dr. Kahn auch so gerne zitiert hat, die ihm als Judenchrist so große Freude machten. Kommt und lasst uns zum Herrn, zu Yahweh, umkehren, denn er hat zerrissen und er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Ich warne immer wieder vor dem Rechnen, dass wir meinen, wir könnten die Wiederkunft Jesu irgendwie errechnen. Lassen wir das bitte. Aber wenn ich diesen Vers lese, Hosea 6, Vers 2, dann denke ich doch an den Psalm 90.000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Das dritte Jahrtausend hat begonnen. Es scheint nicht sehr viel besser zu werden als das zweite. Und das 21. Jahrhundert scheint gar nicht besser zu werden als das 20. mit seinen entsetzlichen Kriegen. Da fängt es ja gleich schon an, ungemütlich zu werden, kaum dass dieses Jahrhundert begonnen hat. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Wann kommt der Herr Jesus wieder? Ich weiß kein Datum, ich werde mich hüten, eins zu nennen, auch kein Jahrzehnt. Aber ich denke so an ein Osterlied des Morgens früh, am 3. Tag, als noch der Stein am Grabe lag, erstand er frei und ohne Klach. Des Morgens früh am 3. Tag kommt der Herr Jesus wieder. Wenn wir mal Tage für Jahrtausende setzen, dann denke ich, dass er nicht am Ende des 3. Jahrtausends, sondern doch recht früh am 3. Tag wiederkommt. So, Schluss mit der Rechnerei. Mehr erfahren Sie von mir auf keinen Fall, denn auf dies Glatteis begebe ich mich nicht. Aber früh morgens am 3. Tag, das könnte ich mir schon vorstellen. Am 3. Tag wird er uns neu beleben und Israel wird seinen Auftrag erfüllen. Jetzt schauen wir wieder auf den Jona, Kapitel 3, 1 bis 6. Jona 3, 1 bis 6, Punkt 6 heißt eine äußerst erfolgreiche Mission. 3, 1 bis 6. Ach, wenn es so erfolgreiche Wortverkündigungen gäbe, auch in unserem Volk, wie wunderbar wäre das. Da geschah das Wort des Ewigseienden zum 2. Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Die Buße einer ganzen Stadt, die Buße einer ganzen Stadt, das ist etwas Großartiges, das können wir heute nicht machen, das wäre natürlich sehr schön, Frankfurt am Main oder Hamburg oder Berlin oder wo auch immer, eine ganze Stadt durch Buße. Der Oberbürgermeister, regierende Bürgermeister Wovereit, ist vorne am Spitze des Zuges. Ich beuge mich vor meinem Gott, wir haben nicht so gelebt, wie wir nach seinem Willen, seinen Geboten leben sollten. Da kommt die Regierungsmannschaft, da kommen die führenden Leute, da kommen Parteiführer und alle kommen sie vom Größten bis zum Kleinsten und beugen sich vor ihrem Gott. Wäre schön. Ich sah mal vor dem Stuttgarter Rathaus, wohne ja nicht weit von Stuttgart und wir wohnten dort 24 Jahre in dieser Stadt, da sah ich mal vor dem Rathaus eine Gruppe stehen mit erhobenen Händen: Herr, wir weihen dir diese Stadt. Ja, wenn das so einfach ginge, dann könnten wir heute Stuttgart weihen, morgen München, dann Hamburg, Berlin und so weiter und Deutschland wäre bekehrt. So geht das nicht. Heute ist die Auswahl dran, die kleine Auswahl, die Gott aus allen Völkern, Stämmen und Städten herausnimmt. Aber hier haben wir ausnahmsweise die Buße einer ganzen Stadt. Aber wir wollen noch einmal an die Person des Jona denken. Beim ersten Mal ungehorsam, radikal ungehorsam. Beim 2. Mal radikal gehorsam. So radikal sein Ungehorsam war, so radikal ist jetzt sein Gehorsam. Gottes Erziehung im Gericht hat ihn dazu gebracht, ohne den viel gepriesenen freien Willen des Menschen zu beschädigen. Der will kann's von selber. Gott muss nicht mit dem Stock hinter ihm herlaufen. Wehe, wenn du jetzt nicht gehst. Er will gerne. Das wird ja immer wieder angeführt, dass Gott zwar herrliche Liebesziele hat, die er aber nie erreicht. Dass er zwar will, dass alle Menschen gerettet werden, darüber sind sich wohl alle Gläubigen einig, aber ob er das schafft, da sind sie sich nicht einig, weil viele sagen, der menschliche Dickkopf ist doch letztlich stärker als der Wille Gottes. Wenn wir nicht wollen, kann er nicht. Das gilt auch zunächst ein Stück weit. Bruder Geier hat sich mit der Willensfrage in seinem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung, da hat er sich mit der Willensfrage sehr gründlich und fein auseinandergesetzt. Die Willensfrage, ein Abschnitt, ein Kapitel in dem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung, kriegen Sie für ein paar Euro im Paulus Verlag Heilbronn. die tiefsten Gedanken Gottes für ein paar Euro. Also, Gott und der Mensch, göttlicher Wille und menschlicher Wille, wie verhalten die sich? Er respektiert schon unsere relative, begrenzte Entscheidungsfreiheit, die aber immer nur relativ und begrenzt ist. Du kannst ja nicht aussuchen, von welchen Eltern du geboren wirst, in welchem Land, in welcher Stadt, das können wir uns alles nicht aussuchen. Ob es Krieg gibt oder nicht, das werden wir uns auch nicht aussuchen können. Also es gibt so vieles, darüber verfügen wir doch nicht. Aber Gott hat dem Menschen eine Entscheidungsfreiheit gegeben, ob wir Umwege machen oder nicht, ob wir die Gnade annehmen oder Züchtigungen und Gerichte kommen müssen. Das ist auch unsere Freiheit. Ja, die Freiheit haben wir. Letztendlich aber setzt er seinen Willen durch. Wenn schon manche Eltern oder gute Lehrer es fertigbringen, die Kinder oder Schüler zu einer gewissen Einsicht zu führen. Ach so, so ist das gemeint. Na ja, gut, du hast doch recht, dann mache ich das eben. Wenn schon Eltern und gute Lehrer das fertigbringen, wie viel mehr der beste Pädagoge Gott? Und dafür haben wir ja biblische Beispiele, dass er Widerspenstige dahin bringt, dass sie genau wollen, was er will. Ein Beispiel ist hier dieser Jona. Ein anderes ist der Nebukadnezar in Daniel 2, 3 und 4. Da lernt er eine Lektion nach der anderen und seine Lobgesänge werden immer besser. Ein Beispiel ist der Kerkermeister. Herr, ihr Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Wurde der dazu gezwungen? Nein. Ein Beispiel ist der verlorene Sohn, der ganz von alleine sagt, eigentlich bin ich dumm. Wunderbar, wenn ein Mensch an diesen Punkt kommen darf innerlich. Eigentlich bin ich dumm. Warst du auch schon mal an dem Punkt? Es ist doch viel besser, ich gehorche meinem Gott und gehe auf seinen Wegen, statt von ihm mich zu entfernen durch Ungehorsam. Eigentlich war ich dumm, sagt der verlorene Sohn. Den Knechten meines Vaters geht's ja viel besser und ich bin doch sein Sohn. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wunderbar, wenn das in einem Herzen erwacht. Auch Paulus wurde nicht gezwungen zum Völkermissionar, sondern er wollte der vorher ganz das Gegenteil wollte. Aber es wurde ihm auch gesagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel zu löcken oder auszuschlagen. Da ist so ein Treiberstachel gemeint, den man in damaliger Zeit hatte bei Tieren. Bohrte sich so ein Stachel ins Fleisch und wenn sie nicht wollten, wie der Herr wollte, dann ging der Stachel noch tiefer. Also ist besser, man folgt. Bruder Adolf Heller hat einmal vor vielen Jahren, Adolf Heller, von dem wir das schöne Lied eben gesungen haben, hat vor vielen Jahren einmal in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit einen wertvollen heilsgeschichtlichen Artikel geschrieben. Ich überlege mir gerade in diesen Tagen, ob ich den wieder mal aufnehmen soll in die nächsten Hefte hinein. Ich werde es wohl machen. Das Gesetz vom Zweiten oder Dritten. Es gab von Bruder Heller wunderbare heilsgeschichtliche Aufsätze. Zum Beispiel auch der Aufsatz vom geheimen und geoffenbarten Willen Gottes, abgedruckt in Gnade und Herrlichkeit im vergangenen Jahr, Heft 5 und 6, 2002. Vom geheimen und geoffenbarten Willen Gottes. Kann man noch kriegen, die Hefte. Und irgendwann hoffe ich, das mal abdrucken zu können. Das erschien in Fortsetzungen vor 40 Jahren. Also würde mich wundern, wenn einer sagt, ja, ist mir ganz lebendig, dieser Artikel, den habe ich vor 40 Jahren gelesen und lese ihn alle zwei Jahre wieder. Glaube nicht, dass es das gibt. Also sollte man das ruhig mal wieder bringen, das Gesetz vom Zweiten oder Dritten. Das bedeutet, Gott gelingt nicht immer alles beim ersten Anlauf. Klingt komisch, ja? Gott schafft nicht immer alles, so wie in Jeremia 18 von einem Töpfer die Rede ist, sein Werk missrät ihm unter den Händen. Ja, also weg damit, ich mach's neu. Aus dem gleichen Ton schaffe ich etwas Besseres und zum zweiten Mal gelingt's. Das Gesetz vom Zweiten oder Dritten, da hat Adolf Heller geschrieben über erster Adam, zweiter Adam, der zweite Adam ist Jesus, Adam und Christus, alter Bund, neuer Bund, erster Kosmos, zweiter Kosmos, dritter Kosmos. Manchmal gelingt es ihm erst beim dritten. Also wenn dir mal daheim was daneben geht, in der Küche oder im Büro, sei doch nicht so traurig. Sogar Gott gelingt nicht immer alles beim ersten Mal. Aber nun muss ich dazu noch eine erklärende Bemerkung machen. Warum gelingt denn dem Allerhöchsten nicht alles beim ersten Mal? Ist er nicht der über alles Verfügende? Weil er die Geschöpfe mitwirken lässt. Weil er die Geschöpfe mitwirken lässt. Und deshalb geht's schief. Er selber könnte natürlich alles richtig machen, aber als Demonstration zur Belehrung seiner Geschöpfe lässt er sie mitwirken. Von Karl Geyer stammt der Satz: In den Händen des Geschöpfes entartet alles. In den Händen des Geschöpfes entartet alles. Weil das Geschöpf, indem es seine eigene Freiheit ausspielt, verkehrte Wege geht, Umwege geht, widerspenstig ist, und Gott sagt, du darfst das, ja, du darfst das. Am Ende aber setze ich meinen Willen dennoch durch, das wirst du erleben. Aber wie viel Schmerzen bringen dir deine Umwege? Die sind nicht alle nur 5 Minuten, wie ich heute früh sagte, als ich mal nach Salzuflen fuhr und der Bruder sagte, hättest doch den Weg genommen statt den, 5 Minuten hast du einen Umweg gemacht. Ach ja, das geht ja noch 5 Minuten Umwege. Aber es gibt Umwege, die gehen Jahre und Jahrzehnte. Gott ist auch dann noch dabei und hält uns und leitet die Dinge. Gesetz vom 2. oder 3. Das sehen wir also auch hier bei Jona. Das erste Mal ist er ungehorsam. Das zweite Mal will er ganz von allein. Gott muss ihn nicht bedrängen und drohen, wenn du wehe, wenn du jetzt nicht Ninive predigst. Einmal habe ich es dir gesagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann kommt noch ein schlimmerer Fisch. Nein, nein, das sagt Gott nicht. Er will doch ganz von allein. Und es kommt die Buße und Umkehr einer ganzen Stadt. Es findet eine Verschonung statt. Später allerdings wurde ja doch Ninive auch zerstört. Aber so für etwa 170 Jahre gab es mal einen Aufschub. Es gibt ja bei den Gerichten Gottes über Städte, da gibt es Möglichkeiten einer restlosen Zerstörung, wie bei Sodom, einer teilweisen Zerstörung, teilweisen Verschonung, wie immer wieder bei Jerusalem, das auf die Dauer nicht untergehen kann und wird. Und es gibt eine Verschonung vorerst, wie bei Ninive. Und dazu schrieb Dr. Paul Müller, Ninive hatte seinen Namen von der Göttin Nin, daneben verehrte man die Göttin Ishtar und andere Götter. Vermutlich gab es außer der Stadt im engeren Sinn noch ein Ninive des ganzen Gebietes. Die eigentliche Blütezeit Ninives kam erst 100 Jahre später. Das war unter der Regierung von Sanherib, 705 bis 681, und Assurbanipal, 669 bis 633 vor Christus. Schon im Jahr 612 vor Christus wurde Ninive durch die Meder erobert und zerstört. Die Propheten Nahum und Zephania hatten den Untergang der Stadt vorausgesagt. Aber immerhin, 170 Jahre, das ist ja auch schon mal was, und da durfte die Stadt noch weiter existieren. Es gab also eine Verschonung und das Gericht fand nicht statt. Siebtens, der Jona-Bericht ist ein Bericht von frommer Hartherzigkeit und göttlichem Erbarmen. Kapitel 3, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun zugesagt hatte, und er tat es nicht. Jetzt Kapitel 4, die ersten 3 Verse. Ja, passen Sie mal auf, ob ich das richtig vorlese. Da sprach Jona, ich preise dich, o Herr, du barmherziger und gnädiger Gott, dass du das Gericht über die große Stadt nicht ausgeführt hast. Ich preise dich, Amen, Halleluja. Nein, klingt ganz anders. Klingt ganz anders. Jona 4. Dieser Akt der Verschonung, dieser Akt der Barmherzigkeit gefällt ihm gar nicht. Er kommt um sein Schauspiel der brennenden Stadt. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Erinnern wir uns, was ich zu Anfang sagte? Es handelt sich ja um die Hauptstadt des Weltreiches Assyrien, das Israel sehr bedrohte und zu Verhängnis werden würde. Und er hätte es gern gesehen, wenn diese Stadt und dieses Reich in sich zerfällt und zerstört wird. Und er wollte gar nicht, dass es verschont wird. Nun wird es doch verschont. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, Yahweh, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Also mir kommt es vor, Und da will ich ja auch nicht so hart über diesen Mann urteilen. Nach allem, was er hinter sich hat, ist er arg verdreht. Da hat er diese riesige, furchtbare Sache durchstanden, heil durchstanden. Und jetzt, wegen kleinerer Dinge, ach, warum soll ich überhaupt noch weiterleben? Ach, hat mein Leben noch einen Sinn? Er ist arg durcheinander, der Jona. Aber Gott geht barmherzig mit ihm um. Er weiß ja, was er hinter sich hat. Aber er muss einige Lektionen noch lernen. Fromme Hartherzigkeit. Das kann man ja auch in unseren Tagen hören, nicht wahr? Gott wird sich aller erbarmen, aber noch nicht dessen und dessen und dessen. Und der kann doch nie zum Ziel kommen. Und der hat sich nicht bekehrt, wie ich das vorbildlich gemacht habe. Und deshalb ist es ganz recht, wozu hätte ich mich denn sonst bekehrt? Da gibt es einen Egoismus frommer Art, der gar nicht gut ist vor Gott und der nicht erkennen will, dass es alles, alles Gnade ist. Reden wir lieber nicht davon, ich habe mich bekehrt. Sagen wir lieber, der Herr hat mich bekehrt, der Herr hat mir Gnade gegeben, der Herr schenkte mir die Gnade zu glauben und ihn zu ergreifen. Nein, das darf nicht sein, dass Menschen, die jetzt heute nicht glauben, dass sie auch noch errettet werden, wenn auch durch Gericht. Nein, die heute nicht glauben, die müssen ins Gericht und die dürfen nie mehr herauskommen. Leute, die unbedingt festhalten wollen an der unendlichen Qual, für die habe ich eine Aufgabe. Einen Briefblock kaufen, eine Nacht hindurch sich hinsetzen an seinen Schreibtisch. Und dann schreibt man auf einen Bogen Papier die Zahl 1000, gemeint sind 1000 Jahre. Links unten fängt man an, 1000, hoch 1000, hoch 1000, hoch 1000, nicht mal, sondern hoch, der Mathematiker weiß, was es ist, 1000 mal hingeschrieben. Hoch 1000, gemeint sind Jahre. So, das erste Blatt ist fertig, zweites Blatt, 1000, hoch 1000, hoch 1000 und so weiter. Und die ganze Nacht bis an den Morgen. Und dann macht man sich bitte klar, dass bei dieser unvorstellbar großen Zahl von Jahren von der Ewigkeit noch nicht der zehnte Teil rum ist, von der Unendlichkeit. Und da reden wir von endloser Qual. Die Leute machen sich nicht klar, was das bedeutet. Die denken nicht in Millionen und Milliarden. Auf der anderen Seite haben sie Angst vorm Zahnarzt, wie ich. Vor dem kleinsten Schmerz haben sie Angst. Aber die anderen, endlos, die dürfen nicht wieder rauskommen. Das ist doch eine Verblendung. Es geht mir bei der viel geschmähten Allversöhner überhaupt nicht um Rechthaberei und Fanatismus. Ich habe Verständnis für jeden, der da erstmal sagt, nö, das stimmt nicht. Nur die Gläubigen werden errettet. Habe ich auch gesagt in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, als ich zuerst davon hörte von einem Bruder aus dem Sauerland. Nein, das stimmt nicht. Da steht es ganz deutlich. Die Glauben werden gerettet, die anderen nicht. Aber Gott verfolgt in seinen Gerichten immer Heilsabsichten, wohl dem, der das fassen kann. Ich bin an dem Punkt überhaupt nicht fanatisch, rechthaberisch, aber es geht um den Charakter Gottes, dass wir kein falsches Bild von Gott bekommen. Ich sagte mal zu einem Münchner Pastor, Gott ist doch kein endloser Quäler. Und der Pastor sagte, er ist heute in Wuppertal jetzt tätig, er ist überhaupt kein Quäler. Ja, das war fein gesagt. Und das Wort Basanos und Kolasis für Qual und Pein haben durchaus eine andere Bedeutung. Ja, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen alles erklären. Das hat was mit Züchtigung und Echtheitsprobe zu tun, aber nicht mit Quälerei. So, diese Barmherzigkeit Gottes gefällt also dem Jona gar nicht. Da bestellt Gott wieder einiges. Er bestellt eine schnell wachsende Rizinusstaude, denn die Sonne ist heiß und diese Staude breitet Schatten über seinen Kopf. Das freut ihn. Aber Gott bestellt einen Wurm und der Rizinus, der kann schnell wieder in sich zusammenfallen. Jetzt ist er wieder der heißen Sonne ausgesetzt und dann kommt noch ein sengender Ostwind dazu und die Sonne sticht ihn auf dem Kopf. Ach Herr, ich wünschte, dass meine Seele stürbe. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da hat er dies Schreckliche im Fischbauch mitgemacht und kommt da wieder raus. Und dann ärgert ihn das so, ach, was soll mein Leben? Also der Mann ist arg durcheinander. Wollen wir es ihm nachsehen, nach allem, was er da mitgemacht hat, dass ein Mann auch mal durcheinander ist nach so vielen Dingen. Wir können auch in unserem Glaubensleben große Siege erringen und nachher über Kleinigkeiten stolpern wir. Schluss des Buches Jona wollen wir uns noch anschauen. Gott sagt zu dem Jona, du bist so traurig wegen der Rizinusstaude, dass es dich im Innersten erbarmt. Oh, wo ist meine schöne, schattenspendende Staude geblieben? Das betrübt dich im Innersten, und ich soll nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Ich freue mich sehr über diesen Schluss des Buches Jona, wo wir die ganze Barmherzigkeit Gottes sehen. 120.000 Menschen, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken. Man nimmt an, dass damit die Kinder bezeichnet sind, die Kinder unter 7 Jahren, wo die Eltern noch sagen müssen, also überleg dir gut, wofür hast du deine rechte Hand, wofür hast du deine linke Hand. Wenn die Tante Emma kommt, mit der rechten Hand bitte, und für schmutzige Dinge und Unrat, dann nimmst du die linke. Also Kinder bis 7 Jahre, und man hat errechnet, dass die Gesamtzahl der Einwohner vielleicht 600.000 etwa war, wie Frankfurt am Main oder Stuttgart. Also doch eine recht große Stadt, und insbesondere die Kinder und das Vieh. Das freut mich. Gott denkt auch an das Vieh. Gott denkt an die Kinder. Gott denkt an das Kleine. Gott denkt an das Schwache. Dieser Schluss des Buches Jona ist wunderbar. Seine Barmherzigkeit, in der er das Kleine nicht übersieht. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, habe Dank für deine uferlose, grenzenlose, nie endende Barmherzigkeit. Herr Jesus, habe Dank, dass du gesagt hast, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr der Vater im Himmel. So dürfen wir, Vater, immer wieder mit Freudigkeit vor dich treten und dir unsere Bitten bringen. Gib, dass wir fest an deiner Güte bleiben, mit deinem Erbarmen, deiner Gnade rechnen, uns fest daran klammern, wie ein Habakuk. Herr, du erreichst nicht alles beim ersten Mal, manches erst nach langen Umwegen. Schenke uns die Gnade, dass wir doch gleich gehorchen, und bewahre unser Leben vor schlimmen Umwegen. So geh mit einem jeden weiter, segne diese Tage der Woche unter deinem herrlichen Wort, und habe Dank für alles. Amen.